Radio 1. Hörbar Rust.
So, herzlich willkommen. Für den Einstieg in diese Sendung habe ich einen etwas temporeicheren Song ausgesucht. Nichts für den Sonntagnachmittag, sondern erstmal müssen Sie wach werden. Rhinoceros, Tomorrow. Radio 1, die Hörbar Rust. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben heute. Das hier ist mein Gast.
Hörbar Rust. Heute mit
Hans-Jochen Wagner, 46, Schauspieler. Dieser Mann ist ganz klar das Berliner Bekenntnis zu Schwaben Rhein. Geboren in Tübingen, aufgewachsen in Reutlingen, Fußball, Abitur, Zivildienst. Ursprünglich steht die Schauspielerei nicht auf seiner Agenda. Er studiert Geschichte und Mathematik, beginnt aber sich für die Arbeit eines Regisseurs zu interessieren. Dass er auf der Bühne bzw. vor der Kamera landet, ist ein bisschen Zufall und großes Glück. Seit einigen Jahren gehört Hans-Jochen Wagner zu den Qualitätsgaranten deutscher Film- und Fernsehproduktionen. Jetzt geht er kurz mal in Serie, aber davon soll er uns selbst erzählen. Herzlich willkommen, Hans-Jochen Wagner, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal.
Danke, schön, dass ich hier sein darf.
Bist du nicht derjenige, der auch in Bild immer die Kolumnen schreibt?
Ja, ja. Ich habe eine Zahnlücke und heiße Wagner, aber das ist auch nicht mein Großvater.
Musst du dich dafür manchmal rechtfertigen oder erklären?
Nee, eigentlich überhaupt nicht, weil in meinem Umfeld liest es keiner insofern.
Aber du hast schon mal, angesprochen. Du weißt, in welche Richtung das geht so ein bisschen.
Ja, ja, sicher. Ich wurde ja schon natürlich darauf angesprochen und ich habe den auch mal erlebt, irgendwie in der Paris-Bar oder so. Und ja, das ist ein Unikum. Ich meine, das ist ja wie ein Dinosaurier aus einer Zeit, die es ja so nicht mehr gibt. Und irgendwie ist es ja auch, ich kann mir jetzt nicht beurteilen, was der wirklich schreibt. Aber ich finde es auch nicht so schlimm. Irgendwie ist es so eine Koryphäe, die da in der Paris-Bar sitzt und denkt so, wenn man den mal sehen, wie kann man da hingehen, wie so in Madame Tussaud, Wachsfigurenkabinett.
Wir reden über Franz Josef Wagner, der war früher bunte Chefredakteur. Der hat also eine ganz, der hat 1000 Jobs schon gehabt und ist eben seit 400 Jahren Kolumnist der Bild-Zeitung und hat einfach eine sehr besondere Schreibe, um es mal so wertneutral wie möglich zu sagen, und schreibt jeden Tag an irgendein Thema oder an irgendeine Person. Und das tut er auf eine Art und Weise, dass viele Menschen sich so ihre Gedanken machen. Aber genau, er ist irgendwie so unangreifbar, weil er ein Unikum ist.
Ich freue mich immer eher, wenn gefragt wird, ob Richard Wagner mein Urgroßvater ist.
Urgroßvater. Aber das ist er nicht.
Ist er nicht.
Ist er nicht. David Denk, ein toller Journalist, der hat in der Süddeutschen Zeitung mal dich als Typ beschrieben, der sich lieber ein paar Gedanken zu viel macht, als nur einen zu wenig.
Ja. Naja, das klingt jetzt natürlich so nach grüblerisch. So ist es eigentlich nicht, sondern ich weiß es nicht genau. Ich funktioniere halt so, dass die Dinge, die um mich rum sind, ich schon hinterfrage. Das liegt aber auch daran, das ist nicht so ein Hobby von mir, sondern es liegt einfach auch daran, ich bin jetzt 46, habe mich selber kennengelernt, habe auch verschiedene Krisen gehabt und habe angefangen, über Dinge anders nachzudenken, als ich sie so unmittelbar vielleicht sehe oder empfinde. Und für mich ist die Welt immer etwas, ein Faktor des zu Verändernden. Mhm. Und ich finde, dass meine Generation eine ist, muss ich schon sagen, die jetzt nicht durch die Bank weg, aber einige, die einfach sich relativ so in den privaten Bereich zurückziehen und sagen, so ist es halt, man kann da jetzt nicht viel machen, Politiker sind eh Idioten, keine Ahnung, die Verhältnisse sind so, wie sie sind und jeder muss gucken, wie er durchkommt. Und das finde ich sehr schade irgendwie und das war schon immer so bei mir. Das ist aber jetzt kein Zwangsgedanke, sondern ich finde auch meine Arbeit zum Beispiel als Schauspieler ist eine, die zu der unbedingt gehört, dass man hinterfragt, auch hinterfragt, was man da macht. Und daraus ziehe ich die Lust zu arbeiten. Also ich mache gerne 15 Mal eine Wiederholung beim Film, dass man um etwas kämpft wie so ein Uhrmacher. Ich vergleiche es immer mit so einem Uhrmacher, der nochmal dreht und nochmal dreht und nochmal dreht. Und das finde ich angenehm. Also davon lebe ich. So.
Dass du die Uhr jetzt nennst, ich habe dich vorhin drauf angesprochen, als du dich gesagt hast, du hast eine Uhr, also er hat eine Uhr. Ich weiß nicht, ob sie diese Tacho, was im
ist
Auto, diese, wie nennt man denn eigentlich diese Tacho-Verkleidungen, diese großen, großen Kreise, die man von Armaturen
sieht. Genau.
So ungefähr, so groß ist diese Uhr ungefähr in Gold. Also es ist so eine Ludenuhr.
Ja, das ist total lustig, weil ich habe den, muss ich dazu erzählen, das ist das Schöne, dass ich dazu erzählen kann, weil die Uhr hat meine Frau mir zum ersten Hochzeitstag, der vor Tour, also am 22. Oktober letzten Jahres war.
Nana
Neul, genau. Und es ist lustig, weil ich selber erstmal erschrocken bin und dann mit allen Freunden, die ich getroffen habe, habe ich so eine Weile geredet und dann kam der Blick auf die Uhr, kurzes Schweigen, Blick nach oben und dann manche haben gefragt, ob ich jetzt anschaffen lasse oder manche haben gesagt, ob ich jetzt völlig durchgeknallt wäre. Und dann das Schöne ist, ich habe mich jetzt an die Uhr gewöhnt, ich finde sie auch schön. Es ist ein Stilbruch, aber bei mir war der Stilbruch schon immer von Frauen ausgehend, weil ich selber eigentlich sonst immer noch aussehen wäre mit 16 und ich finde sie schön. Und jedes Mal das Schöne ist, wenn es nicht so, wenn ich die selber gekauft hätte, wäre eine Katastrophe. Weil so kann ich immer sagen, die hat mir meine Frau geschenkt zum ersten Hochzeitstag, ihn muss ich ja anziehen.
Das Erste, was du gesagt hast, war, sie ist nicht echt. So.
Ja, die sieht golden aus, ist sie aber nicht. Nana sagt immer, das ist eine Surferuhr. Ja, ich habe einfach jahrzehntelang so eine Plastik-G-Shock getragen. Und Nana hat sich immer drüber aufgeregt und dann. Ja.
Bist du denn jemand, der eine Uhr braucht? Weil ich finde es interessant, im Grunde ist ja die Uhr so ein Anachronismus oder sagen wir, ja. Es ist im Grunde, als würde man sich wieder auf ein Telefonbuch stürzen, um nach einer Nummer zu suchen, so ein bisschen, finde ich. Also es ist erstmal natürlich ein Stilelement, um seinen ganz persönlichen Stil zu unterstreichen eventuell, aber heutzutage guckt jeder auf sein Smartphone und im Übrigen entwickeln ja auch ganz viele Menschen so ein ganz sicheres Zeitgefühl. Hast du das Gefühl, eine Uhr zu brauchen?
Ja, also ein Stilelement war es bei mir noch nie, bis eben die goldene Uhr kam. Aber das Zeitelement brauche ich schon, doch. Also irgendwie ist
deine
es schon
innere
so.
Uhr funktioniert nicht, wenn du mal im Urlaub bist oder so? Oder
ich versuche immer sehr pünktlich zu sein, sagen wir mal so. Und in den letzten 10 Minuten wird es einfach sehr eng. Also da kann ich dann nicht mehr mich auf mein Zeitgefühl verlassen. Und außerdem, meine Erfahrung ist, dass das Zeitgefühl täuscht so. Also wenn ich Gitarre über oder so, ist plötzlich eine Stunde vorbei. Wenn ich irgendwie ein unangenehmes Gespräch führe, ist es nach 2 Minuten immer noch nicht vorbei. Habe ich das Gefühl, das waren schon eine halbe Stunde, es sind aber erst 2 Minuten. Und deshalb ist es schon so ein, aber vielleicht könnte ich es auch weglassen, ich weiß es nicht. Aber ich brauche es, ja.
Ja, und letzte Frage zur Uhr. Stellst du die, hast du die ein bisschen vorgestellt?
Ja. Es ist grauenhaft, weil genau 2 Minuten. Und ich habe immer wieder sie zurückgestellt. Das hat jedes Mal, also gut 2 Minuten zu spät kommen, ist ja keine Katastrophe. Aber innerlich muss man da immer das Korrektiv. Es ist 8. Nee, Moment, es ist schon erst 8:02. Nee, ich habe es ja doch richtig gestellt. Es ist 8. Das heißt, ich muss immer ein Ding noch länger denken. Deshalb habe ich sie jetzt wieder 2 Minuten vorgestellt.
Das meinte der Herr Denk wahrscheinlich mit dem Hinterfragen. Und lieber einen Gedanken zu viel als nur einen zu wenig.
Ja, genau.
Nee, das war dann doch die vorletzte Frage zum Thema Zeit oder Uhr. Was ist mit deinem Wecker? Wenn du jemand bist, der also 2 Minuten, 2 Minuten retten dir nun nicht den Arsch. Also ich meine, das ist ja fast rührend. Ist dein Wecker korrekt gestellt?
Ja, der Wecker ist korrekt gestellt, weil der sowohl meine Frau als auch mich weckt. Und ich meine, da beim Wecker ist ja sinnlos, wenn ich den früher. Bei mir ist es eh so, ich bin schnell aufsteher. Wenn das Ding klingelt,
okay, dann
springe
also
keine
Snooze-Taste oder
nee,
so.
Nee, das macht mich irre. Also ich stehe dann sofort auf. Vorteil für meine Frau, weil ich mache dann den Kaffee, aber ich kann da nicht noch liegen bleiben, weil ich so das Gefühl habe, ja, ich weiß auch nicht.
Ich weiß auch nicht, weil mir jetzt gerade einfach, eigentlich führe ich dieses Gespräch nur meinetwegen, weil ich gerade denke, wieso stelle ich eigentlich mein Leben lang den Wecker immer 5 Minuten vor? Also ich meine, dann könnte ich doch, ich könnte es doch auch ganz anders mit mir verhandeln, aber tatsächlich, ich mache das immer.
Du könntest ja einfach, ach so, ja.
Genau,
ja,
eigentlich ist es doch, ich weiß es ja.
Aber stellst du dann die Uhrzeit des Weckers auf?
Das meine ich ja, das meine ich. Ich stelle die Uhrzeit vor, 5 Minuten.
Ach so, auch noch. Ja, das ist natürlich lustig.
Das ist ja total bescheuert.
Aber ist egal. Ich meine, aber ich kenne es ja von mir auch. Da gibt es keine rationale Entscheidung.
Nein. Ist das nicht schön in dieser durchtechnisierten Welt?
Ja, die letzten Möglichkeiten, sich irgendwie sozusagen manuell noch.
Absolut. Die eigene kleine Revolution. Du nennst dich selbst Hans, ne, wenn du von dir sprichst. Und du sprichst verdammt oft von dir in der dritten Person. Nein. Ich habe nur, als du deine Musikwünsche geschickt hast, ist mir die Mail weitergeleitet worden. Und da hast du mit Hans unterschrieben. Dann habe ich gedacht, okay, du lässt den Jochen erstmal zwischendurch so.
Der Jochen ist mit Bindestrich in der Geburtsurkunde. Und deshalb muss ich dann immer auch bei Unterschriften angeben. Aber ich mag Jochen nicht so. Aber ich komme aus Süddeutschland. Da gab es in meiner Klasse, glaube ich, 3 Hansen. Und da musste dann schon unterschieden werden zwischen Hans, Hans Jochen und Hans Ulrich.
Hajo, hast du bestimmt mal. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Also, der erste Song, den du mitgebracht hast, der kommt von Randy Newman. I Gotta Be Your Man. Willst du dazu uns was erzählen?
Ja, also Randy Newman ist jemand, das ist so eigentlich mein Favorite Singer-Songwriter, weil ich den habe ich erst eigentlich vor 5 Jahren oder so entdeckt, richtig. Und ich finde das einfach einen extrem klugen Kopf, der sehr kluge Texte schreibt, gute Musik macht und so eine Ironie hat, die ich auch total mag. Und dieses Gotta Be a Man habe ich sogar mal vor Jahren einer Dame geschenkt, die ich irgendwie interessant fand und kam aber keine Reaktion. Aber das
wie,
lag,
wie hast du es ihr geschenkt? Als Ständchen auf dem
Stick? Nee, geschickt.
Aha, ich habe sie
als E-Mail-MP3 geschickt, ja. Aber die hat nicht reagiert. Aber es lag bestimmt nicht an Randy Newman, sondern an mir, denke ich mal.
Ich weiß nicht, ich glaube, heute bereut sie es.
Ja, vielleicht.
So, Hans-Jochen Wagner, der Schauspieler, ist heute da, hat Randy Newman mitgebracht, I Gotta Be Your Man, wir haben es gerade gehört. Und jetzt frage ich mal total spontan, absolut unvorbereitet, hast du den denn mal live gesehen?
Es ist schön, dass du das fragst, das überrascht mich jetzt total. Nein, ich habe ihn leider nicht live erlebt. Und zwar, der gute Randy hatte ein Konzert angesagt in Berlin und eine Freundin von mir, die bei einem Konzertveranstalter gearbeitet hat, hat mir sogar sehr billig eine Karte besorgt. Ich war in heller Euphorie. Und dann hatte Randy einen Bandscheibenvorfall. Und Randy konnte leider nicht nach Berlin kommen, das Konzert wurde ersatzlos gestrichen. Und das war echt hart für mich. Wobei, Randy hat ja auch den Short People, den Song geschrieben. Mhm. Und man muss wissen, Randy ist sehr groß. Und Randy hat so etwa meine Statur. Und
1,88 bist du.
Ja, genau. Und er ist auch relativ groß. Ich habe ihn jetzt natürlich noch nicht vor mir live gesehen. Aber naja, schade eigentlich. Ich hoffe, dass er mal wiederkommt irgendwie. Ne?
Hast du auch schon einen Bandscheibenvorfall?
Nein, ich habe keinen Bandscheiben. Ich habe Gott sei Dank überhaupt, also rückenmäßig überhaupt keine Probleme. Also weil, das liegt daran, dass ich viel Sport in meiner Jugend gemacht habe. Also ich war Fußballer, aber dann vor allem so Sportklettern an den Felsen der Schwäbischen
Alb.
Oh,
ja. Weißt du eigentlich, warum es Alb ist und warum Alb mit B geschrieben wird?
Naja, das ist eine Entstehung, das ist ja ein Mittelgebirge sozusagen und das sind nicht die Alpen. Aber wenn ich jetzt anfange weiterzureden, dann rede ich wahrscheinlich Stuss, weil das eigentlich ist, es war für mich immer klar, dass es einfach ein Mittelgebirge ist und auch anders entstanden ist.
Und du meinst, die Mittelgebirge bringst nur bis zum B und nicht bis zum P?
Absolut, bis zum weichen B. Aber ich glaube, dass es ist auch kein Faltengebirge sozusagen.
Argumentativ hat das mit dem Buch schwer, du magst es. Aber ich finde das so geil, dass du nicht sagst, ich habe keine Ahnung, sondern dass du versuchst, mir das so seismografisch zu erzählen. So. Also die Gesteinsart ist
der Jura.
Ja genau, das stimmt. Aber tatsächlich, ich habe nämlich versucht, mich schlau zu lesen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das finde, auf meinen wahnsinnigen und offenbar ziemlich schlecht zurechtgelegten Hallo. Ich habe mir das doch durchgelesen.
Ja, wie es entstanden ist, weiß ich. Aber.
Woher der Name Alb kommt, darüber zerbrechen sich die Sprachforscher noch den Kopf. Zur Erklärung ziehen sie aber gerne indogermanische und keltische Wortstämme heran. Alb, also mit B, käme demnach von Alpis, jedoch mit P, was Weide oder nährender Berg heißen soll. Und auf so etwas esoterischeren Seiten kann man lesen, dass die Alben, also die Alben sind Elfen. Such es dir aus, verdammt.
Das halte ich für unwahrscheinlich, also bei Schwaben, die glauben nicht so an Alben.
Die Haushalte, in denen jetzt so Traumfänger hängen. Hast du mal einen Traumfänger gehabt? Du weißt, was das ist, ne?
Ja,
diese
klar.
Dinger mit den
Nein.
Federn. Ich glaube, die haben ihre Erklärung aber schon gefunden.
Nee, sicher. Die werden wahrscheinlich heute noch auch nach Alben suchen auf der Alb oder so Workshops anbieten. Gemeinsames Alb suchen.
Nicht so verächtlich, bitte. Ich meine, es sind ja auch Albträume. Also letztendlich werden die mal mit B und mal mit P geschrieben.
Ja,
das ist stimmt. Das eins der letzten Rätsel. Neben dem, warum stellt man seine eigene Uhr vor? Ist doch interessant, dass wir so ein Exkurs hier machen zu den Fragen der
Rätseln,
Jetztzeit,
der linguistischen
Rätsel,
der Fragen der Jetztzeit. Nein, aber die Alb ist... Ja,
lass es, komm, wir gehen, nee, wir machen das anders.
Ich komm nicht weiter.
Nee, kommst nicht weiter. Vielleicht, da wir jetzt sowieso die nächste Musik spielen dürfen, sprechen wir doch gleich mal über I Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter. Das ist, wenn man weiß, von wem das Lied ist, kann man vielleicht sagen, ja, es ist besser, du schreibst ihn dir, als dass du ihn anderen schreibst. Weil ich habe zum Beispiel Shakin' Stevens nie für so einen hellen Kopf gehalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Naja, ich war jung. Brauchte zwar kein Geld, aber naja, es ist so, ich habe halt, das war so kurz vor der Pubertät und ich stand halt da unten und habe irgendwie Shakin' Stevens entdeckt und ich stand da vor meinem Radio und für mich war der Inbegriff dieser Schmalztolle mit der Jeansjacke in meinem schwäbisch-pubertären Waldorfschüler-Fantasiekosmos the highest peak.
Wiederhole diesen Satz.
Und den... Und den Highest Peak, den habe ich halt angehimmelt. Keine Ahnung. Ich finde es natürlich auch extrem uncool, aber.
Nein, ich finde das super, weil genau so funktioniert diese Sendung, dass man eben tatsächlich auch die Uncoolen mitbringt.
Ich hatte ja nicht so viele Platten. Man muss sich ja vorstellen, damals gab es eben dieses Röhrenradio und daneben so einen Plattenspieler. Und da hat man was drauf und hat man es hinten ins Röhrenrad so reingewurschtelt, ins Röhrenradio, und dann hat man das dann angemacht. Und dann hat man das gehört und das war halt eine Single, die hatte ich. Mein Bruder hat, älterer Bruder, der ist auch inzwischen Musiker, der hatte viel geilere Platten, der Beatles und so weiter. Und ich glaube, ich habe da so als Sandwich-Kind meinen eigenen Raum entdeckt. Ich habe gesagt, so, jetzt höre ich mal Randy.
Oh.
Ja, nicht Randy, sage ich schon wieder. Shakin' Stevens. Und dann stand ich da und habe mich mit der Hüfte bewegt vor dem Regal. Durfte natürlich keiner sehen. Ich hatte auch keinen Spiegel, ich habe das so ganz für mich gemacht. Und dachte, irgendwann werde ich auch mal Shakin' Stevens.
Aber Elvis war dir dann zu retro damals?
Ich wusste doch damals nicht, dass das Lied eigentlich von Elvis ist.
Ist es von Elvis, das Lied?
Na, der hat das auch gesungen, glaube ich, oder so. Ich glaube, dass das Lied nicht
wahrscheinlich ist es von Shakin' und Elvis, hat es dann interpretiert in seiner Version.
Kann auch sein, aber ich wusste nicht,
wahrscheinlich.
Genau, das wusste ich nicht, aber ich habe die Hüften dazu bewegt.
Okay, und wir hören es jetzt.
Hörbar Rust.
Zu meiner großen Freude ist der Schauspieler Hans-Jochen Wagner heute hier zu Gast und ich habe Ihnen Joy Wellboy mitgebracht. Lay down your blade. Diese Frau hat zwei Ypsilone in ihren Namen, Joy Wellboy, Lay Down Your Blade. Zu Gast ist heute der Schauspieler Hans-Jochen Wagner, der sich eben ganz niedlich selbst als Sandwich-Kind bezeichnet hat. Mir ist nämlich, als ich das gehört habe, habe ich gerade gedacht, eigentlich bist du doch die Füllung in der Prinzenrolle.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist interessant. Du meintest am meisten fetthaltig, oder?
Nein, die Schokolade ist das Beste. Und auch da, gerade bei der Prinz, also oder vergleichbaren Produkten, haben die meisten Menschen eine eigene Art, es zu essen. Manche essen den Keks, wie er ist. Andere knabbern zuerst den. Ja, gut, aber das will ich jetzt gar nicht so vertiefen. Also du bist die Schokolade zwischen deinen Brüdern.
Das ist sehr schön, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber meine beiden Brüder sind Gott sei Dank nicht so trocken wie Keks.
Nein.
Das wäre so ein bisschen furchtbar.
Wie weit seid ihr auseinander?
Wir sind jeweils 2 Jahre untereinander.
Apropos, deine Eltern, beide Beamte, beide Lehrer, ist das richtig?
Ja, wobei mein Vater nicht mehr lebt, aber die waren beide Lehrer. Meine Mutter ist inzwischen Kunsttherapeutin, anthroposophische Kunsttherapeutin, lebt noch in Tübingen und zieht aller Voraussicht nach jetzt im Herbst nach Berlin.
Ach, das ist ja schön.
Ja, finden wir auch super. Also weil mein älterer Bruder hier lebt mit seinen Kindern und ich finde es toll. Sie sagt halt, sie ist 77, ist Witwe und macht noch so einen Schritt und da habe ich großen Respekt und es freut mich und wir haben uns auch was gefunden für sie erstmal, wo was, glaube ich, ganz gut ist und schauen wir mal, aber ich finde es erstmal toll. Ja.
Du hast mal einen Film gemacht vor einigen Jahren, ich glaube mit Anna Loos zusammen.
Ja.
Was ist
Wohin mit Vater?
Wohin mit Vater, ja. Genau. Das ist ja so ein Thema, das uns, wenn du jetzt schon vorhin von unserer Generation gesprochen hast, du bist 46, das ist ja so ein Thema, das jetzt viele Menschen entweder schon für sich entscheiden mussten oder das jetzt auf Menschen zukommt. Ne? Mhm. Hat dir dieser Film, hat das für dich das Befassen mit dem Thema, hat dir das so ein bisschen die Augen geöffnet? Ging es danach los, dass du dir Gedanken gemacht hast? Oder war das immer schon?
Nee, unbedingt. Also das denke ich schon, ja, hat schon. Wobei das natürlich vorher für mich immer wahnsinnig abstrakt war, weil ich auch mich mit meinen 46 oder damals, sagen wir mal, das war es glaube ich vor 4 Jahren, also sagen wir den Anfang 40, immer das Gefühl hatte, dass ich eigentlich noch so Anfang 30 bin. Also diese Realität der Eltern, dass die älter werden, meine Eltern sind auch beide sehr, also meine Mutter ist noch sehr fit und mein Vater war es lange auch, bis in eine kurze, schnelle Krankheit kam. Da war die Überlegung nicht, es waren, weil man, ich weiß nicht, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir viel mehr, also ich in meinem Job auch immer so unterwegs war nach vorne und gucken, es wird immer noch besser oder es kann und so weiter und so fort und nie an einem Punkt war, wo ich sage, da lebe ich jetzt und da werde ich bleiben. Aber die Verantwortung gegenüber den Eltern ist durch den Film, hat sich das schon verändert, dass ich anfing darüber nachzudenken, dass das ja passieren kann sozusagen. Und dass die Generation meiner Eltern, die haben in Tübingen am Schluss gelebt oder leben noch dort. Und da waren meine Großeltern sozusagen im Heim und die haben sie dort besucht. Und wir sind drei Brüder, einer lebt in Berlin mit mir, und also auch in Berlin, und der andere in München. Und das ist eine Realität, die da ist. Angenommen, meine Mutter würde dann in ein Pflegeheim müssen oder so, dann ist es einfach blöd. Was macht man dann? Also das ist einfach eine Realität, die ich sehr lange ausgeblendet habe. Schon, ja. Und viele, mit denen ich jetzt rede, sehen das auch so, irgendwie, weil sie, keine Ahnung, vielleicht mit 46 eben noch nicht das Gefühl haben, angekommen zu sein und deshalb denken, oder nicht so richtig angekommen zu sein und deshalb denken, dass die Eltern ja noch viel zu jung sind.
Man möchte das gerne ein bisschen verdrängen. Und dann, wenn du Glück hast, so komisch es klingt, du hast es mit deinem Vater, ich will auch nicht so in deinem im Innersten herumbohren, aber wenn man Glück hat, geht das wirklich relativ schnell. Also wenn man sehr viel Glück hat, dann kann man sich noch verabschieden und kann Abschied nehmen. Aber so ein
ja, das war es schon so, aber es war jetzt trotzdem.
Nein, es ist sicherlich nicht trotzdem
schön,
nicht leicht.
Nein. Ja, klar.
Es geht nur um dieses Siechtum, dass man für sich ja auch eigentlich vermeiden will, wenn das irgendwie geht.
Das ist sicher so, ja.
Und dieser Generationenvertrag, der ja immer da war, den die Evolution einfach so in unser Leben gespült hat und aus der wir irgendwie vor ein, zwei Generationen ausgestiegen sind. Auch du, ich habe keine Kinder, du hast auch keine Kinder, dieses sich drauf verlassen können, dass man schon irgendwie altert und krank wird im Kreise seiner Familie, da muss man umdenken.
Das ist eigenartig, ja. Das ist etwas, was man so aus der Generation vorher kennt, eben weil man seine Großeltern ja kennengelernt hat und so, aber was man auf sich selber nicht überträgt. Das ist sonderbar, ja.
Hast du denn, wenn du mit Freunden sprichst, das soll jetzt auch keine depressive Sendung werden, es gehört zum Leben dazu, was ja auch gerne Thema in unserer Generation ist so, dass man sich so einen lustigen Abend sagt, wir machen eine Alters-WG. Wir machen doch eine Alters-WG. Glaubst du daran? Könntest du dir das für dich vorstellen?
Bei uns wäre die nächste Frage, wer bezahlt dann die Miete? Also, ich könnte mir das schon vorstellen, sicher. Aber ich meine, das
du hast viel in WGs gelebt.
Ich habe in WGs viel gelebt. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Und dann wird natürlich weitergesponnen, dass wir uns dann junge, gut aussehende polnische Helferin.
Sag mal.
Das ist ja so ein angetrockneter Zustand, wo man sowas macht. Was heißt Alters-WG? Alters-WG heißt, dass man sozusagen in einem Umfeld lebt, wo man geschützt ist, wo man. Das ist eine Utopie. Ich glaube nicht, dass das so einfach möglich ist, weil ich fürchte wirklich, und da habe ich erst gestern mit jemandem länger darüber geredet, dass genauso wie wir uns nicht vorstellen können, was passiert mit unseren Eltern, wenn die alt sind, pflegebedürftig oder so, nicht und die Gedanken nicht darüber gemacht haben, ist meine Generation auch eine, die ja keine Gedanken sich darüber macht, was passiert mit meiner, wenn ich berentet bin. Also es ist einfach Fakt. Ich kenne die meisten Leute, die auch. Für uns war das so, wenn man so Vorsorge war, immer so ein bisschen spießig, das macht man nicht. Plötzlich steht man da und liest dann seinen Rentenbescheid und denkt so, holy shit, also mit 600 € im Monat, wenn ich jetzt so weiterarbeite, muss ich dann auskommen. Und dann kann man natürlich überlegen, ob man das in eine Alters-WG macht, aber ich fürchte halt, dass es oft dann auch eine Armen-WG wird. Also da muss man überlegen, wie man das machen kann.
Welche Alternativen gibt es?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke halt immer meinen Beruf als Schauspieler, dass es dieses Rentenalter eh nicht gibt. Also dass ich jetzt auch noch, wie Johannes Heesters,
ich wollte gerade sagen,
mit 240 noch spielen kann.
Gibt es dann irgendwann von der Bühne.
Der Bühnentod, wie natürlich dann, sagen wir mal, die billigste Variante. Aber ob das funktioniert, ist natürlich fraglich. Aber ehrlich gesagt, auch da habe ich mir noch nicht so drüber Gedanken gemacht, weil Alters-WG klingt dann immer so, wenn man das sagt, geht man eigentlich von dem aus, wie man jetzt drauf ist, dass es einem nur ganz gut geht, dass man halt nichts mehr machen muss und schön einen trinkt und Karten spielt. Aber in dem Augenblick, wo dann einer vielleicht inkontinent ist oder irgendeiner debil oder Alzheimer hat und so, ich weiß nicht, ob das dann noch so lustig wäre. Also Alten-WG bedeutet dann immer so, wie im Kino, vier rüstige ältere Herren und Damen, die nochmal die Liebe aufflammen lassen und so. Das ist ja nicht realistisch. Also ich habe auch genug in solchen Einrichtungen gearbeitet, um zu wissen, dass es ganz anders aussehen kann.
Das ist eine total deprimierende
Damit hast du
Sendung.
Angefangen.
Oh, du hast als Gast immer die Möglichkeit zu sagen, hör mal zu.
Ja, auf, das ist so depressiv. Also, was heißt depressiv? Man macht
Nein,
sich halt
das ist
Gedanken.
Realistisch. Also genau.
Ja, ich finde es nicht so schlimm.
Jetzt kommt sowieso hier eine andere Stimmung rein. Schweißfuß. Nee, wie spricht man das richtig?
Schweißfuß.
Oh. Weiter, wie heißt der Song?
Einer ist immer der Arsch. Also dazu muss ich sagen, ich war jetzt gerade in Silvester wieder bei meiner Mutter in Tübingen und da trat dann die Nachfolgeband von Spoilsfuß, Krach Musikow, nochmal auf und es ist einfach der Hammer, die Jungs. Die sind nicht mehr alle dabei, manche sind schon tot, manche kamen dazu. Aber für uns war Spoilsfuß war eine Band, die sehr viel Erfolg hatte in Süddeutschland und die konsequent den kommerziellen Weg eigentlich ausgeschlagen hat. Die hätten es auch haben können, haben es dann, hat einer dann als Einzelner versucht, hat es dann auch wieder gelassen. Und Eunersch immer der Arsch ist halt ein Song, der meine Jugend mit geprägt hat. Denn, oh, da gibt es viele andere Songs noch die von Spoilsfuß. Und das ist halt so dieses Gefühl, ja, einer ist halt immer der Depp und mit dem kann man sich solidarisieren. Also es ist ja auch irgendwie sozial korrekt, der Song.
Na, aber mal hören, ich kenne ihn nicht.
Wahrscheinlich verstehst du nur die Hälfte, aber ich kann es ja auch
sag
dann
das bitte nicht so
simultan übersetzen.
Gut, wir hören mal. Wir reden hier und reden und reden und ich denke, Mensch, dieser Song, der dauert, wie lang ist der, Holger? Sag mal kurz, unser Techniker. Ah so, ich habe 45 vom Zeitgefühl her, aber er ist 45.
Das ist Qualitätarbeit aus Schwäber, Schwabin, das kann schon seine Zeit haben, gell? Musst halt aushalten.
Ja, man muss es aushalten. So, also jetzt gehen wir mal in dein Leben. Am 20. Dezember 68 geboren und du hast Fußball gespielt. Und der Trainer, hast du in einem alten Interview gesagt, war dein erstes männliches Vorbild, wenn man so will.
Ja, das ist richtig. Also ich bin ja Waldorfschüler, das gebe ich offen zu. Und da die hatten mit Fußball immer ihre Schwierigkeiten, weil man den Ball tritt, der ein Symbol des Kopfes ist.
Nein!
Doch, doch. Aber ich war ja Torhüter in der Dorfmannschaft beim TG Gönningen, was ein Dorf in der Nähe von Reutlingen ist. Und ich war sehr gut und das war auch etwas, was ich besser konnte als mein älterer Bruder, um wieder bei der Sandwich-Geschichte zu sein. Er war ein relativ schlechter Fußballer, ich war ein sehr guter und es war wirklich so, dass meine Eltern nach was gesucht haben, was ich irgendwie besser kann als mein älterer Bruder. Und das war Fußball und da war der Trainer, Harald D. heißt der, der wird das jetzt nicht hören, weil er...
Harald D.?
Harald D.E.H., ja, D.
Das klingt, als hättest du ihn anonymisiert.
Also ja, nee, Harald das ist D., wie einer von den Fanta 4, aber ist nicht so. Der war eine sehr angenehme, oder ist es vermutlich noch, angenehme Erscheinung, der für mich extrem wichtig war. Mein Vater ist auch für mich wichtig gewesen, aber das wurde dann erst später so. Das ist natürlich immer so, wenn man zu fünft ist. Mein Vater war sehr fleißiger Lehrer und das kam erst im Laufe der Zeit, dass ich mit ihm mehr Kontakt aufgebaut habe.
Er war ein Mann seiner Zeit,
hast du mal gesagt. Er war ein Mann seiner Zeit und er ist natürlich sein Großvater, also der ältere Bruder meines Vaters, war im Krieg, mein Vater nicht, der gehörte zu den weißen Jahrgängen, zum weißen Jahrgang. Und er hat mir mal gesagt, sein Vater hat zu ihm gesagt, du, das weißt du nicht, du warst schon im Krieg. Und diese Kommunikation, diese Nicht-Kommunikation zwischen meinem Vater und meinem Großvater ist natürlich etwas, was er so mitgenommen hat. Wo klar, so meine Mutter mehr für die Erziehung da war so und er sehr verantwortungsvoll in der Schule war, aber zu Hause, ich kann da deshalb so offen drüber reden, weil wir das längst mit ihm besprochen haben und er sich auch selber da wahnsinnig entwickelt hat, so mit 60 noch. Hat
sich
er dann,
geöffnet, oder?
Hat sich total geöffnet und ist ein völlig anderer Mensch geworden. Und es war einfach so, dass er selber dann gesagt hat, es tut ihm wahnsinnig leid, dass er damals so war. Aber er kommt aus einer sehr patriarchalischen Familie, dass das einfach so war. Und da war der Harald D., der Trainer, war halt jemand, wo der irgendwie auch entdeckt hat, dass ich schon auch ein Sensibelchen bin, was ich schon immer war. Und der irgendwie, ich habe auch als Einziger da keinen Alkohol getrunken. Ich habe bis 25 war nichts Alkoholisches getrunken und nicht geraucht. Und ich war so ein Kontrollfreak, eher ängstlicher Typ, aber als Torhüter sehr gut. Und der hat mir irgendwie, das war so jemand, den ich so als inneren Vorbildfunktion gesehen habe. Ja. Und das war ganz eindrücklich.
Was hat er denn ausgelöst, beziehungsweise was hast du denn in ihm gesehen? Also sowas Markantes, sowas Zuverlässiges? Wie würdest du es beschreiben?
Ja, eine Zuverlässigkeit, aber auch eine Männlichkeit, die aber sensibel ist. Also ich kann das schwer beschreiben. Also nicht, dass es ein Typ ist, der ruhig ist, der führt, weil er natürlich so eine Fußballmannschaft geführt werden muss, der aber sozusagen nicht dadurch
nicht zu autoritär?
Nicht zu autoritär, genau. Also mit autoritären Personen hatte ich es wahnsinnig schwer, weil ich vor denen einfach Schiss hatte, muss ich einfach sagen. Ich war nicht so der rebellische Typ, der dann, sondern der hat genau gemerkt, wie ich ticke. Und gerade als Torhüter, da ist man, also das ist psychologisch eine feine Sache, also weil man natürlich immer sehr schnell angreifbar ist. Weil ein Torhüter machst einen Fehler, da ist ein Tor drin. Also wenn du als Stürmer daneben schießt, redet da kein Schwein mehr danach. Aber als Torhüter bist du schnell der Arsch, Eunersch immer der Arsch, wie das sagt. Ja, und das war, ich glaube, diese Stärke und die Sensibilität. Das ist eine Kombination, die ich an Männern sehr schätze. Und ohne, dass man dann sagt, die sind irgendwie so Klischees, dass es Softies werden. Und der, also dieses Gequatsche zwischen Macho und Softie ist ja völlig hirnrissig. Sondern, dass jemand eine Stärke hat und trotzdem eine Warmherzigkeit.
Ist das nicht generell geschlechtsunabhängig eine schöne Kombination, auch bei Frauen?
Total. Absolut.
Bei Menschen generell, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Also eine
und es ist auch lustig, dass man, dass dieser Begriff Warmherzigkeit einer ist, der ja ein unglaubliches Bild ist, ein warmes Herz.
Schön, ein schönes Bild.
Schönes Bild, aber dass ich trotzdem, dass man das unterscheiden kann. Dass ich Menschen kenne, von denen ich sagen würde, auch jemand anderes sagen würde, die sind warmherzig, ohne dass die jetzt verlogen, freundlich oder was weiß ich was sind. Und das ist interessant. Also dieses Bild von einem warmen Herz finde ich echt toll, ja. Und das habe ich da bei dem gespürt. Ob mir das jetzt noch so gehen würde, wenn ich ihm begegnen würde, weiß ich nicht.
Ne? Ich überlege gerade, ob die Leute, über die man das nicht sagt, wie du ja jetzt eben, wenn ich dich richtig verstanden habe, die sind ja nicht automatisch kaltherzig als Gegenbild.
Nee.
Aber ich glaube, als warmherzig bezeichnet man die Menschen, die einfach über diese, sagen wir mal, über diese Temperatur von 37 Grad gehen, die sich so, die besonders gerne oder viel geben, ohne dabei so einen Helferkomplex zu haben.
Total, da wäre eine große, assoziiert man so eine Großzügigkeit mit. Ja.
The Police hast du mitgebracht, So Lonely.
Ja, da ist die Geschichte, dass als ich dann so langsam in das Alter kam, wo das Interesse für die Madeln, für die Mädel auf Schwäbisch aufkam, sind wir öfters nach Tübingen in den Zoo. Das war eine Diskothek, die so ein bisschen linksalternativ war. Und da haben wir dann halt gedacht, schleppen wir mal jemand ab. Das klappte nie. Und am Schluss als Rausschmeißer kam dann immer So Lonely. Das heißt, mit meinen Kumpels, mit denen ich heute noch, also Freunde würde ich sagen, so 2-3 Freunde, mit denen ich heute noch befreundet bin, sind nicht Kumpels, sondern Freunde. Wenn der Song kommt, dann können wir unsere Glieder schütteln und sind wieder genauso 16 verzweifelt, weil wir jetzt wieder alleine nach Hause müssen. Also wir hätten ja auch nicht mit jemand nach Hause können damals noch, aber wir hatten einfach niemanden kennengelernt mal wieder und dann kam immer So Lonely und das wurde gegrölt aus Herzenslust und es war super, so zum Stressabbau.
Radio 1 Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute, ein Schwabe. Das sage ich sehr selbstbewusst und ich möchte all diejenigen, die jetzt ihre Assoziationen nicht loslassen möchten, bitten, in der nächsten Stunde genau hinzuhören. Hans-Jochen Wagner torpediert jedes Klischee. Here, but I'm gone, Curtis Mayfield. Hans-Jochen Wagner ist hier zu Gast heute, der Schauspieler. Hans, einfach, sagen Sie einfach Hans, wenn Sie ihn sehen. Sie und Hans, bitte.
Hans wie Wurscht, sag ich mal. Und Wagner wie Richard. Der war nicht so toll.
Beide waren ganz,
so
ganz
mittelmäßig.
Könnten wir es rausschneiden, würde ich, aber muss ja nicht. Denn ich habe größten Respekt vor jemandem, der, obwohl er ein Sandwich-Kind ist. Ja. sein Abitur mit 1,49 macht.
Ja, Sandwich-Kinder sind ja nicht debil. Also,
das habe ich nicht. Ich habe versucht, einfach eine gewisse Dramaturgie in diesen Satz reinzukriegen. Denn ich meine, ist das so ein 1,49, wo dann die betreffenden Menschen selbst so relativieren und sagen, ja, aber ist ja auch so ein bisschen Waldorfschule gewesen? Nee, oder war das schon?
Nee. Wir hatten 8 Prüfungsfächer und die wurden alle staatlich überprüft sozusagen. Wir mussten auch so Prüfungsfächer mehr machen als in anderen Schulen. Naja, mir fiel es einfach nicht schwer. Ich kann gar nicht sagen, dass ich mir da jetzt... Es ist ja auch uncool, als Künstler ein gutes Abitur zu haben. Das ist ja peinlich. Womöglich war in Mathe extrem gut, ganz schlecht. Also es ist nicht gut, weil normalerweise sagt man, der Künstler, die Künstler sind in der Schule schlecht, aber sie können dafür tolle Romane schreiben oder Bilder malen.
In was für einer Welt lebst du eigentlich, Hans?
Ja, es
ist
so.
Wo die Leute sowas sagen.
Es ist so. Es ist,
nein.
Nee, ist nicht
nein.
So.
Heutzutage musst du auch als Künstler schon, also wer heute noch Künstler werden will, ne?
Der muss schon rechnen können.
Der muss sich mit Nullen und Einsen auf jeden Fall.
Ich wäre manchmal froh, wenn ich so gewisse Gehaltsabrechnungen habe, wenn ich nicht so gut rechnen könnte.
Ich finde deine, du hast dann Zivildienst gemacht, genau, so. Und ich finde deine Studienkombination sehr interessant. Also Mathematik und Philosophie hätte ich verstanden, aber Geschichte und Mathematik.
Ich muss ehrlich zugeben, dass in Mathematik war ich eigentlich nur eingeschrieben. Ich war da, glaube ich, bei einer Vorlesung und bei Geschichte, das hat mich interessiert. Aber es war auch so ein Ding, ich habe nach dem Zivildienst erstmal ein Jahr lang auf Sylt gelebt, als Bauer.
Sozusagen. Auf Sylt?
Ja, ja. Und in Tinnum beim Biobauern, die habe ich kennengelernt, weil ich da mal so ein Projekt gemacht habe. Und war
was
dann,
für ein Projekt?
Das war nach dem Zivildienst so ein anthroposophisches Projekt, muss ich dazu sagen, im Witthüs, also weißes Haus sozusagen. Das war ursprünglich eine 68er Einrichtung, wo man gearbeitet hat und studiert nebenbei. Da geht es zu lange jetzt über soziale Dreigliederung, also um so eine Wirtschaftsform, die so aus der anthroposophischen, die ich sehr spannend finde, aus so einer anthroposophischen Ecke kommt. Und da bin ich aber ausgestiegen, weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte. Und dann habe ich diese Bauern kennengelernt und die haben jemanden gebraucht, der ihnen hilft. Und dann habe ich da ein Dreivierteljahr auf dem Hof gearbeitet.
Das ist ja, also ich meine, Sylt gehört zu den schönsten. Ich weiß, Sylt hat immer auch gegen so ein Image zu kämpfen. Aber was für eine wunderschöne Insel.
Wunderschön. Und ich bin auch das fast jedes Jahr dort. Und seitdem, weil ich die Insel eben so kennengelernt habe, weil ich halt da mit dem Fahrrad die Kartoffeln auf den Markt gefahren habe, da verkauft. Und ich habe die vielen Leute kennengelernt, die da wirklich leben. Und für mich ist es einer der schönsten Orte in Deutschland. Man muss ja nicht nach Kampen gehen, auch nicht im Westerland am Strand rumhängen, sondern ich weiß eben dadurch, wo man hingehen muss. Es ist natürlich sehr teuer, immer noch da zu sein. Aber ich wollte nur sagen, und dann kam ich halt nach Tübingen zurück nach dieser Zeit und habe halt gedacht, was machst du jetzt? Und dann habe ich gedacht,
was machst du jetzt?
Was
machst du jetzt?
Und dann war das halt so, meine ganze Familie sind ja eine Ansammlung von Lehrern, also eine Lehrerfamilie. Und dann war das halt so, okay, Geschichte und Mathe auf Lehramt. Und das war aber etwas, wo ich in Geschichte sehr viel gelernt habe, weil ich da Seminare gemacht habe, die ich sehr spannend fand. Aber ich habe nebenher dann schon als Regieassistent gearbeitet im Theater.
In so einer Tonne?
Theater in der Tonne gibt es in Reutlingen, ja, da habe ich angefangen. Ja. Da war ich Regieassistent und habe die Vorstellung gefahren. Noch kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, mit so einem Regler-Mischpult. Und ich kann das Stück deshalb auswendig, weil Torquato Tasso, weil ich immer genau wusste, da muss ich das hochfahren und so. Und dann die Premiere spielen, der Intendant und Regisseur kam rein und brüllte rum, weil irgendein Licht ausgefallen ist. Egal, aber insofern war das Alibi. Ich habe dann nur das kleine Latinum gemacht, aber Geschichte finde ich schon spannend. Aber ich konnte halt irgendwann, ich bin Waldorfschüler und irgendwann konnte ich das Wort Quellen. In Geschichte geht es immer um Quellen. Für mich war eine Quelle ein Bächlein zwischen Blumen. Und wenn er immer so, wir machen Quellenarbeit, war ich irgendwann so frustriert, dass ich sage, ich kann nicht mehr zwischen diesen Büchern rumstehen und von Quellen träumen.
Ich verstehe, du wolltest ja auch eigentlich Orthopäde werden und konntest mit diesen ganzen immer Fußnoten, das hat es dir total kaputt gemacht, oder? Da kann man dann auch irgendwann nicht mehr. Das ist einfach so. Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, und es wird verdammt tief, kommt jetzt ein Künstler, den ich nicht ansagen möchte, und auch den Song, den Namen musst du ansagen.
Ja, wahrscheinlich Wladimir Wysotsky. Und der Song heißt, soweit ich weiß, Moskau-Odessa.
Und der kommt ja nicht einfach hier so zufällig durchs Fenster geflogen, der Song,
nee,
sondern...
Der Song kommt nicht, das liegt daran, dass ich dann, nachdem ich auf Sylt war, dann kurz studiert habe, bin ich 3 Monate nach Russland gereist, also 2 Jahre hintereinander, jeweils 3 Monate, und habe 92 war damals eine wilde Zeit. Habe einen Sprachkurs in Petersburg gemacht.
Warum hast du das gemacht? Hast du dich verliebt in eine Russin?
Nee, ich habe auf Sylt einen Georgier kennengelernt, der da gearbeitet hat. Und der hat mir georgische Märchen beim Unkrautjäten erzählt. Und ich musste sie am Deutsch zurückerzählen. Und dann wollte ich nach Georgien. Du wolltest es ja wissen. Und dann in Georgien. Georgien war aber dann Bürgerkrieg. Und ich wollte da eigentlich einen Finnen besuchen, der in Georgien ein anthroposophisches Kinderheim aufbaut. Der Finne war aber inzwischen emigriert nach Irkutsk am Baikalsee. Und deshalb bin ich dann mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Irkutsk gefahren, als einziger Westeuropäer in dem Zug, 4 Tage lang alle total blau und stramm und ich als einziger nüchtern. Und überall, es war eine wilde Zeit und da habe ich Russland lieben gelernt, wobei das natürlich wirklich, es war so 3 Jahre hintereinander, bin ich da regelmäßig hin, das ist aber ja inzwischen schon 20 Jahre her. Und das hat sich, glaube ich, sehr verändert. Aber für mich war das als Schwabe großartig. Also einfach so ein wildes Land, das war alles wahnsinnig chaotisch, kompliziert, aber eine große Macht und Abenteuer. Und da hörte man natürlich immer Wysocki. Und Wysocki ist einfach ein Tier. War ja Schauspieler und Sänger und der ist dann eigentlich an seinem Alkoholismus.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe kurz vorhin in den Song reingehört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der getrunken oder geraucht
hat. Er klingt wie ein Vögelchen. Absolut. Das ist erstaunlich. Trotz des Drogenkonsums singt er wie ein Vögelchen.
Ja. So, Sie können sich davon jetzt selbst überzeugen. Ja, da haben wir jetzt ganz schnell mitgetanzt und da kann man ganz schön ein bisschen später.
Muss ich das Hemd wieder anziehen?
Später Einsatz. Mensch, wer atmet denn da so? Das ist Hans-Jochen Wagner, ein hervorragender Schauspieler, der heute zu Gast ist. Und auf dein aktuelles Projekt kommen wir einfach in der letzten halben Stunde, wenn es recht ist. So, denn jetzt versuchen wir irgendwie chronologisch noch ganz schnell ins Hier und Jetzt zu kommen. Du hast dich beworben für ein Regiestudium, wurdest abgeschmettert in Hamburg, deine erste Niederlage
bei Jürgen
sozusagen.
Flimm, ja.
Oh, der Flimm.
Der böse
Der strenge Flimm. Flimm, aber das Gute daran war, dass du dann gesagt hast, okay, vielleicht ist es auch gar nicht das richtige Regie.
Ja.
Und dich dann an der Ernst Busch beworben hast.
Auch für Regie übrigens, beides, für Schauspieler.
Parallel,
und Regie.
Ah ja, gut.
Aber da musste ich mich entscheiden. Nö, das war dann irgendwann relativ klar. Also ich wusste aber auch, dass wenn ich mich für die Schauspielerei entscheide, dass, wie soll ich sagen, das erstmal hart wird. Also als ich aufgenommen wurde, die Buschschule ist ja eine relativ elitäre Schule, also da werden nicht so viele aufgenommen, viele bewerben sich und um mich rum, die sind alle, haben alle einen hysterischen Schreikrampf gekriegt und so. Und ich saß erstmal da und wurde stumm und habe gedacht, Hans, jetzt kannst du nicht mehr bescheißen. Jetzt.
Naja, du hattest ein Problem damit angeguckt zu werden, was natürlich als Schauspieler, sagen wir mal, ein Paradoxon ist.
Bisschen komisch, ja. Mhm. Wobei, ja, also angeschaut ist das eine, aber ich beschreibe das immer ganz gerne, wenn ich ein guter Mathe-Schüler war, dann macht man eben eine Matheaufgabe und dann ist danach klar, die ist richtig oder falsch. Und wenn man spielt, ist eben dieses Gefühl, angeschaut zu werden und etwas zu interpretieren und nicht diese Maßstäbe zu haben, es gibt richtig oder falsch, ne? Das ist schwer zum einen und zum anderen habe ich mich eben schon, war immer schon mehr so ein zurückgezogener Typ. Also das würde wahrscheinlich jemand, der mich damals kannte, gar nicht so sagen. Aber so diese inneren Abgründe habe ich nicht so nach außen gelassen. Nur du kannst dich halt, sobald auf der Bühne stehst, nicht mehr so verstecken. Du hast zwar eine Figur, die du spielst, aber es ist ein Grenzgang, einerseits da hochzugehen, einerseits etwas von sich zu zeigen, andererseits nicht zu erwarten, dass alle irgendwie dann sagen, ach, das ist aber ganz toll oder du Armer oder was weiß ich was, sondern man trägt sich zur Schau, was ein Teil von sich selbst ist, den man normalerweise in der normalen Umwelt nicht zeigen würde oder vielleicht nur engen Freunden. Und ist trotzdem einer Beurteilung ausgesetzt. Und diese Beurteilung, das war für mich lange schon sehr schwer, dass ich darauf kommen musste, dass ich meine Haltung zu dem, was ich mache, das Entscheidende ist. Und nicht das, dass ich, wie früher funktioniert hat, jemand sagt, Hans, mach das doch mal, dann mache ich das. Und dann sagt er, hast du aber gut gemacht. Oder hast du am besten gemacht von alle. Und dass das nicht funktioniert, weil man sich, wenn man sich dann dahinstellt und das dann macht, dann sagen die, ja, war doch ganz okay, aber da könntest du noch und so. Und ich weiß noch, die erste Stunde auf der Schauspielschule bin, auf die Bühne gehen und sagen, wie man heißt, wo man herkommt und so, da habe ich schon, da wurde es mir schon schlecht. Und es hat länger gedauert. Ich habe Gott sei Dank sehr gute Lehrer da gefunden. Aber auch im Beruf, dann 4 Jahre am Theater, habe ich bestimmt gebraucht, um irgendwann das Gefühl zu haben, es geht hier nicht darum, geliebt zu werden. Es geht darum, dass ich etwas interpretiere und mache. Und man muss gucken, dass man Freunde hat, denen man vertraut und die einem sagen, ob sie es gut finden oder nicht. Und nicht das breite Publikum. Mhm. Und das ist... Klingt ein bisschen banal, aber es gab immer Leute, die es viel geiler fanden, da einfach auf der Bühne zu stehen. Sag ich, ich finde doch geil, auf der Bühne zu stehen. Aber für mich war das nie so. Also ich mache das zwar gerne, aber ich probe zum Beispiel lieber, als dass ich spiele. Also dieses Proben, dieses Suchen, Ausprobieren, gucken, was passiert. Und spielen kann ich dann auch, ist nicht schlimm und das ist mal so oder mal so. Aber irgendwie dieses Proben, das Probieren, das Ausprobieren, das so 8 Wochen lang, das ist so Luxus. Aber was heißt Luxus?
Aber dieses Geliebtwerden, das zieht sich ja durch... vieler Menschen leben. Ja. Ne? Davon kann man sich einfach, egal wie alt man ist, glaube ich, nie ganz frei machen. Nee. Und was das angeht, ich möchte jetzt nicht sagen, wirst du hymnisch gefeiert, aber doch kommst du ja, also bis jetzt musstest du, wenn meine Recherchen mich jetzt nicht total in die Irre geführt haben, bist du ziemlich gut dabei weggekommen. Also die Kritiker, die Journalisten, die Autoren erkennen das schon an und erkennen dich auch immer wieder als, und das geht mir jetzt nicht anders, sag mal, deinen Magen knurrt so, ne?
Ja.
Hast ein bisschen, willst du doch einen Keks?
Nee.
Mozartkugel?
Du weißt genau, dass ich Diät mache. Ich will darüber jetzt nicht sprechen.
Gut, okay.
Dann trinke mein Mineralwasser.
Werd jetzt nicht so aggressiv, bitte.
Ich trinke mein Mineralwasser.
Mineralwasser. Vorsicht, im Moment mal sowas. Bitte.
So, ja, stimmt. Ja.
Wo sind wir gewesen? Thematisch. Nee. Achso, ja, genau. Du bist ja, du wirst, das wird schon sehr anerkannt. Du hast meiner Meinung nach noch keinen richtigen Verriss gekriegt. Du bist auch für mich, ja, das klingt jetzt sehr anbiedernd, ist mir egal.
Ja.
Einer von diesen Garanten. Es gibt einfach so, weiß ich nicht, so 20 Schauspieler in Deutschland, vielleicht, wenn es hochkommt, bei denen man weiß, wenn die auftauchen, dann kann das nicht schlecht sein. Dann,
das ist schön, das freut mich. Naja, gut, ich meine, das höre ich natürlich sehr gerne, nur ich gebe da immer ein Beispiel. Ich habe mal so einen Soloabend gespielt am DT und da war eine Zeit, da ging es mir nicht so gut und dann ging es mir echt schlecht und dann habe ich die Vorstellung gespielt über Marinus van der Lübbe, dem es zwischendurch ja auch sehr schlecht ging. Und dann waren Freunde von mir drin und haben gesagt, ja, das war ja unglaublich, hat uns total bewegt. Und man kommt dann raus und die denken, Mensch, du musst total glücklich sein, dass wir das alles so toll finden. Der Applaus war so toll. Und mir ging es aber total beschissen. Ich habe es aber nicht gesagt und habe mich zurückgezogen. Und dann habe ich die Woche später die Vorstellung gespielt. Ich war super gut drauf, bin reingegangen und habe die Vorstellung gespielt. Dann saßen die gleichen Leute und haben gesagt, ja, du, aber das letzte Mal war es besser. Da warst du irgendwie viel intensiver. Und das heißt, das zu merken, dass man sagt, okay, ich bin da nicht, natürlich freue ich mich, wenn ich gute Kritik kriege und bin total genervt, wenn ich kritisiert wäre. Aber diese innere Regulierung zu sagen, das ist eben das, was ich Gott sei Dank gelernt habe, dass wenn ich etwas von mir zeige, dass es in der Regel eher positiv ankommt, als wenn ich so tue, als ob.
Mhm.
Obwohl, ich tue ja ständig als ob, aber ich meine, ich kann das schwer erklären, aber das ein bisschen abzukoppeln. Außerdem ist immer Luft nach oben. Ist ja nicht so, dass ich der Gefeierte. Das ist ja ein Fluch in dem Job, dass man da eben auch sehr diszipliniert sein muss, weil man kann immer nach
was, was muss man sein?
Diszipliniert.
Dass ach, man, diszipliniert, okay.
Es gibt immer Leute, die deren Namen ich jetzt nicht sage, die ich wahnsinnig beneide um ihren Status und ihre Anerkennung und ihre Möglichkeit, gute Arbeit zu machen. Und es gibt andere, die, wo ich denke, mein Gott, geht's mir gut und mir schlecht geht's denen. Also insofern ist es immer etwas, was in Bewegung ist. Also
Matthias Brandt gehört zu denjenigen, finde ich, die ersten, die du genannt hast. Würde ich jetzt so wirklich den einschätzen,
ja,
der Leistung abbringt, abliefert,
absolut.
Der diszipliniert ist und der auch den angemessenen Erfolg dafür
der einen, hat. Ja, und der das Glück hat, sowas wie den Polizeiruf München zu machen mit der Cornelia Ackers.
Ihr habt mal einen zusammen gemacht
einen
und
gemacht,
der ist unglaublich gut gewesen.
Ja.
Da wurdest du auch wirklich, da wurde dein Spiel auch hymnisch beschrieben.
Ja.
Und da hat auch die Süddeutsche zum Beispiel geschrieben, dass so machen, so wie die Amerikaner Fernsehen machen. Und das war in dem Fall natürlich als dickes Lob verstanden. Der Tod macht aus uns allen Engeln,
genau,
ne, hieß
ja.
Der.
Ja, das war eine glückliche Konstellation. Guter Regisseur, sehr gutes Drehbuch, sowas gibt es viele, die das auch zeigen könnten, wenn man sie lassen würde. Also ich will das nicht von mir weisen, aber es hat schon damit zu tun. Ja.
Ich habe es auch, glaube ich, der Tod macht Engeln aus uns. Nee, wie hieß, hast du es noch?
Der Tod macht Engel
aus uns allen.
Aus
ja,
uns
genau.
Allen.
So, wer ist denn Fred?
Fred Frith.
Fred Frith, da habe ich gleich so eine komische Comicfigur von meinem inneren Auge.
Ja, stimmt, der Fred Feuerstein, aber nee, ist er nicht.
Nee, gab es nicht so eine horny Katze mal, so ein Kater mit so einem ganz großen Penis? Hieß der nicht so
ich
ähnlich?
Ich kenne keinen Kater mit einem großen
ja.
Penis.
Fred the Cat, so, da haben wir es doch. Vielen Dank, Marian.
Fred
Morning Song.
Ja, der ist, ich habe mal den Film Step Across the Border gesehen und da habe ich Fred Frith entdeckt, weil der Film von ihm gemacht wurde, da unter anderem auftritt mit John Zorn und so weiter und den habe ich zusammen mit einem Freund gesehen, mit dem ich zusammen gewohnt habe in Berlin und das erinnert mich immer an die Zeit von damals, weil wir das zusammen gehört haben, auch viel Laurie Anderson, aber auch Fred Frith und so und der Freund lebt leider nicht mehr, der hat sich, ist krank geworden und hat sich, ist aus dem Fenster gesprungen und wird jetzt wieder depressiv, aber das war für ihn schwerer als für mich, aber für mich war es auch schwer. Und da gibt es so einen Song und da gehört der unter anderem dazu, wo ich mir sofort mich wieder in die Dunkerstraße Anfang der 90er Jahre in Prenzlauer Berg zurückerinnere, fühle, wo wir zu zweit gewohnt haben und wo der Song lief.
Hörbar Rust.
hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Sie haben die Möglichkeit, sich über 50 Sendungen beispielsweise über iTunes oder podcast.de anzuhören. Das heißt, Sie können sich vergangene Hörbars anhören, zum Beispiel mit Armin Rohde, Hanna Schikula, Heinz Hönig oder Moritz bleibt treu oder Henry Hübchen oder. Jetzt aber läuft die letzte halbe Stunde mit dem Schauspieler Hans-Jochen Wagner. Und eingeläutet werden diese letzten fast 30 Minuten von den Pointer Sisters Yes We Can Can. Über die Radio 1 Seite können Sie übrigens all die Podcasts auch bekommen, wie mir Miriam gerade mit etwas strenger Stimme mitteilte. Natürlich, bevor ich Werbung mache für andere Portale, natürlich immer für Radio 1. Und dann möchte ich auch gleich noch erwähnen, dass es... Hans, du hast sie sicherlich, die App, die Radio 1 App?
Ja, natürlich. Soll ich dir zeigen?
Ja.
Ich finde gerade mein iPhone nicht.
Oh, vor allem iPhone noch zu sagen, ja?
Mein Dingsphone.
Smartphone, natürlich.
Smartphone.
Ich möchte Ihnen sagen, die ist kostenlos, aber das sollte ja nicht Ihr Beweggrund sein, sondern egal wo Sie sind auf der Welt, an irgendeinem Ort, in irgendeinem Erdloch, wo auch immer Sie sich aufhalten, solange Sie irgendwie Empfang haben, ans Netz reinkommen, können Sie überall Radio 1 hören. Und das ist doch eigentlich...
Globalisierung auf die gute Art.
Ja, oder? Ja, das ist auch ein schönes Satzende. Ich bin heute ein bisschen fahrig. Ist dir das aufgefallen?
Ich helfe dir, es wird schon.
Danke. Wir haben jetzt auch die letzte halbe Stunde und jetzt wollen wir mal an den Punkt kommen, wo wir auch so ein bisschen Promo machen. Mache ich in diesem Fall gerne.
Gut, das freut mich.
Männer, eine Serie, in der du mitspielst. Es geht um drei Charaktere, drei Männer, Joris, Ben und David. Mhm. Du bist David.
Ja.
Und ihr drei werdet von euren Frauen mehr oder weniger verlassen. Mhm. Jedenfalls ist Cut, ist Schluss. Ihr seid sehr unterschiedliche Typen, werdet auch von sehr unterschiedlichen Charakteren dargestellt. Also deine beiden Kollegen. Möchtest du vielleicht was dazu sagen?
Die beiden Kollegen sind Andreas Pietschmann und Christoph Letkowski, genau, die das machen. Ja, das ist eine Serie, die, man muss sagen, es gab in Holland, gibt es eine Serie, die läuft da auch noch, die heißt Divorce, also Scheidung. Nur so ein englischer Titel wäre in Deutschland immer schwierig. Und ich wurde angefragt für eine Serie, ich habe noch nie eine Serie gemacht und auch sehr selten für Privatsender gearbeitet, muss ich sagen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber auf jeden Fall wurde da angefragt und ich dachte, ich gehe da an so ein Casting, den nehme ich eh nicht, weil ich bin ja so irgendwie nicht der Typ da, irgendwie, was weiß ich. Ich hatte aber die Bänder gesehen von den also Bänder, sagt
man. Nee, da muss ich jetzt nochmal rein. Was bist du nicht für ein Typ?
Naja, ich habe gedacht, dass ein Privatsender im Prinzip so eine Art von Prominenzbesetzung braucht. Ich nenne das keine Namen, und damit sie es verkaufen können. Und alle drei, Andreas Pietschmann, Christoph Letkowski und ich, sind alles drei Leute, wo man eher sagt, man kennt sie vom Sehen, man weiß aber ihren Namen.
Ihr seid gesichtsbekannt.
Wir sind gesichtsbekannt, genau. Und auf jeden Fall, ich habe die Vorlagen in Holland gesehen und fand das sehr gut. Habe die Drehbücher gelesen, die ins Deutsche adaptiert wurden. Man muss sagen, es ist in Holland einfach so entstanden, unabhängig von einem Sender. Das hat der Demol produziert, hat sich gute Leute zusammengeholt. Und mich hat es echt überzeugt. Und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt mal zum Casting. Und ich gehe ja viel zu Casting. Ich habe auch nichts gegen Castings, sondern manchmal klappt es, manchmal nicht. Und dann kam plötzlich der Anruf, dass sie das wollen. Und dann war ich ganz erstaunt. Und nicht, weil ich denke, ich bin nicht gut genug, sondern es ist ja klar, es geht ja immer um Marketing-Sachen. Und dann waren aber die Produzentin Claudia Kratochwil und Carsten Kelber, die waren so überzeugend und man hatte so von Anfang an das Gefühl gehabt, dass sie uns wollen und mit uns gemeinsam für die Idee brennen. Und die waren auch während des ganzen Drehens da. Also die waren immer ansprechbar. Man hätte die Tag und Nacht anrufen können, was ich sonst fast nie erlebt habe. Auch Claudia Kratochwil hat das auch ins Deutsche übersetzt sozusagen und umgeschrieben ein bisschen, dass die Arbeit riesen Spaß gemacht hat. Und ich muss sagen, das ist natürlich mal so eine Chance, ganz unabhängig von dem Produkt, jetzt mal rein schauspielerisch, dass man über einen längeren Zeitraum eine Figur erzählt und mit seiner Frau halt 5 große Auseinandersetzungen hat oder 10. Mhm. Und nicht so wie beim 90 Minuten, wo es halt eine Dreiviertelstunde aufgebaut wird und dann gibt es den Krach und dann wird es wieder eine halbe Stunde abgebaut, sondern dass du wirklich Szenen hast, wo es auch bis ans Messer geht. Und das sind sehr gute Kollegen und es hat großen Spaß gemacht. Es ist eine Serie, Das ist ganz klar, es spielt mit Klischees. Ich finde aber die Art, wie damit gespielt wird, finde ich wirklich sehr gut. Und ich sage das ganz ehrlich, ich sage das nicht, weil ich jetzt bei Radio 1 sitze und sozusagen zu Werbung verdonnert bin. Ich bin ganz freiwillig hier.
Weiß ich. Und ich übernehme auch gern diesen Part zu sagen, ich finde es wirklich unterhaltsam. Mir hat es Spaß gemacht, das zu gucken. Ich habe jetzt drei Episoden geguckt. Zwei sind ganz regulär auch schon gelaufen. Ja. Sieben gibt es insgesamt. Genau. Also wenn Sie ja jetzt erst einsteigen wollen, liebe Zuhörer, haben Sie zwei Episoden schon verpasst. Die kann man sich vielleicht noch in der Mediathek angucken. Wir haben den Sender noch gar nicht genannt. Und deswegen meinte ich vorhin, ich übernehme diesen Part gerne. Das ist eine ganz gute Serie, obwohl sie bei RTL läuft. Und ja, das sage ich jetzt nur so kompliziert, weil natürlich kennt man da Sachen, die mit ein bisschen Vernunft und ein bisschen Comedy, mit eventuell eingebauten Lachern. Man muss irgendwie versuchen, den Mainstream hinter sich zu vereinen. Das ist einfach so. Donnerstags, 8:45.
Absolut, ja.
Na, das ist was anderes. Und trotzdem ist was dabei herausgekommen, wofür sich niemand schämen muss und was wirklich unterhaltsam ist.
Das ist auch ganz klar. Und dass es RTL ist, steht auch einfach deshalb, weil in Holland die Serie produziert wurde von De Mol, erstmal ohne Sender, und er hat es dann RTL verkauft. Und, so. Und deshalb wird das auch hier bei RTL, aber in der Produktion selber, wir haben eine Redakteurin, die auch der sehr angenehm mitgearbeitet hat, aber es ist nicht ein sendereigenes Baby, würde ich mal sagen. Und das ist auch eine Qualität der Sache, weil man sieht, dass bestimmte Sachen einfach aus sich heraus entstanden sind und nicht aus einer defensiven Senderkonzeption oder so. Ne?
Also wir können ja nochmal sagen, wann es läuft. Immer donnerstags 8:45.
Genau.
Ja, was in den ersten zwei, ich überlege gerade, wie kommen die Zuhörer an die ersten beiden, an den Inhalt der ersten beiden
Episoden? Naja, die sind in der RTL-Mediathek zu sehen, okay, auf jeden Fall. Und es ist auch nicht so, wenn man da einsteigt, ist es nicht kompliziert zu verstehen, um was geht, dass halt drei Männer dann, wenn man die dritte Folge anguckt, schon die dritte oder vierte Nacht, weiß ich nicht, glaube, vierte Nacht zusammen in einer Villa, einer Renovierung oder gerade renovierenden, zu renovierenden Villa zusammenleben, zwangsläufig.
Zufalls-WG, wenn man so will.
Genau,
ne?
Weil sie zu Hause rausgeflogen sind.
Du bist aber auch du, also ich meine, dich als Ehemann da zu sehen, was du da alles machst, was du da aufgefahren hast zum Hochzeitstag und so weiter, ja, das ist...
Wird es einem gedankt?
Nein!
Aber es ist auf jeden Fall ein lohnender, und ich habe mich über viele Dinge gefreut. Ich konnte viele Sachen. Musste reiten. Habe in einer Sauna gedreht.
Ich habe dich nackt gesehen.
Ganz nackt hast du mich nicht gesehen.
Ich habe dich fast nackt gesehen.
Ja, gut. Aber da gab es einige Arthouse-Filme. Meine Freundin von mir hat gesagt, du machst immer Arthouse-Filme mit Pipi zeigen. Da sieht man den Pipi dann wirklich. Aber bei RTL sieht man Pipi nicht.
Pipi? Sagst du nicht mal Pipi-Mann oder Pipi-Dings oder wie das heißt?
Die haben gesagt, Arthouse-Filme mit Pipi zeigen. Das habe nicht ich gesagt, sondern die. Und das habe ich jetzt nur weitergegeben. Ich würde ganz andere Worte dafür benutzen, die ich aber jetzt nicht.
Ach, du bist so, ihr seid so verklemmt, ihr Schauspieler. Weißt du, auf der Bühne, ne? Da geht es heiß her, aber dann, ich habe das schon gemerkt, als ich vorhin Penis gesagt habe.
Mir geht es überhaupt nicht heiß her. Also,
das hat doch mit Pipi zu tun, dachte ich, modernes Theater.
Ja, aber das ist ja wohl unheiser, irgendein Pipi auf der Bühne zu sehen. Was Unheiseres gibt es ja gar nicht. Also nicht nur für mich, sondern...
Was ist denn unheiser?
Unheiß, nicht heiß. Ich meine, der ist ja nicht irrigiert in der Regel. Ich habe noch nie einen irrigierten Pipi auf der Bühne
gesehen. Ich habe überhaupt noch nie einen Pipi gesehen.
Du hast noch nie einen Pipi gesehen?
Naja, weil Pipi ist für mich was anderes als...
Ja, ich hab das, ich ja nur...
Ist egal, komm, lass uns das jetzt mal...
Schwengel, du kannst ja Schwengel sagen, oder was
Gemächt?
Weiß ich. Schwengel, wie heißt es bei... Naja, gut, egal.
Schwengel?
Gemächt.
Also gut, wir wollen das jetzt mal nicht vertiefen.
Okay.
Eigentlich schon, aber wir haben jetzt ja gar
das
keine...
Wort vertiefen.
Nick Drake irgendwo. Hast du mitgebracht, Pink
genau.
Moon.
Ja, Nick Drake habe ich zum Beispiel entdeckt über Stefan Kromer, mit dem ich damals Sie haben Knut gemacht habe, was für mich sehr ein Durchbruch ist vielleicht übertrieben, aber für mich ein extrem wichtiger Film. Sie haben Knut, den auch sehr viele Leute gesehen haben, auf den ich jetzt heute immer noch angesprochen werde. Und Stefan Kromer, der Regisseur, und ist ein sehr guter Musikkenner. Der war übrigens in der Klasse meines kleinen Bruders in der Waldorfschule Reutlingen. Also ich sage immer, als Schauspieler muss man nett sein zu allen. Es könnte sein, dass sie eines Tages als Regisseure vor einem stehen. Nein, aber es ist ein sehr guter Regisseur, und der sich sehr viel mit Musik auskennt. Und der hat über den habe ich den Song, der auch im Abspann dann läuft, kennengelernt. Und seitdem liebe ich Nick Drake. Ist jetzt auch eher eine melancholische Musik, nicht so eine Heidi-Deidi-Musik. Aber ich liebe ihn sehr, wie er singt und wie er die Musik macht.
Ist auch schon tot, ne?
He died with 27, glaube ich, auch oder so.
Hübsch und verwegen.
Ja.
Hans-Jochen Wagner, der Schauspieler, ist heute hier zu Gast. Ein Mann mit vielen Gesichtern, ein Mann mit vielen
Ja, jetzt?
Talenten.
Oh.
Ja, weil du gerade über das Gitarrespielen gesprochen hast.
Ja,
ne?
Ich, ich habe jetzt seit 2 Jahren klassischen Gitarrenunterricht und habe früher sehr viele Instrumente spielen müssen als Waldorfschüler. Alle wieder aufgehört. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich besonders talentiert bin im Gitarreüben. Ich freue mich nur, wenn ich üben darf, weil ich selber machen. Das Schöne ist, dass ich plötzlich begriffen habe, dass ich ja meinen Gitarrenlehrer selber bezahle. Das heißt, ich kann ja einfach nicht üben, kann hingehen und sagen, hör mal zu, ich habe halt nicht geübt. Ja und? Jetzt sitze ich eine Dreiviertelstunde herum, wir machen gar nichts und du kannst mich mal, weil ich bezahle dich.
Das muss angenehm sein mit dir als Schüler und auch wahrscheinlich mit dir als Lebenspartner. Und genau, so könnte, guck mal, ein Mann, Hans-Jochen Wagner, ein Mann, den die Frauen faszinieren. Interessante Frauen an deiner Seite. Nana Neul ist deine nicht nur Lebensgefährtin, sondern auch Frau. Ihr habt geheiratet. Sie hat ja die Uhr geschenkt. Sie ist Regisseurin.
Ja.
Stiller Sommer zum Beispiel. Ich meine, ist das dieser Film mit Dagmar Mantel auch
gewesen,
wo sie die Stimme verloren hat? Ah ist noch gar nicht so lange her.
Nee.
Die hat schon schöne Sachen gemacht. Du möchtest mit ihr auch mal einen Film über die schwäbische Seele machen.
Unbedingt. Also da arbeite ich. Also was heißt arbeite dran? Es gibt da einige Ideen.
Die schwäbische Seele. Verwegen, hast du mal gesagt, das glaube ich niemals.
Naja, verwegen, ich meine, das Wort verwegen gibt es ja gar nicht im Schwäbischen. Aber nein, ich möchte nur, ich finde diese Darstellung des Schwaben, dass der in Deutschland eigentlich fast immer so als der lustige Kehrwochendepp irgendwie dargestellt wird. Ich sage das mal verkürzt, ja, ist ja so. Oder der Daimlerfahrer und halt der Vollhorst, während man in Bayern immer sagt, ja, der Bayer, der ist ja, das darf man dann so sein, das hat so was Uriges, aber der Schwabische hat immer so eine Fistelstimme, ja klar, jetzt komm ich zur Reihe und so. Und das ärgert mich wahnsinnig, weil meine Erfahrung eine andere ist, weil die schwäbischen Wutbürger gibt es, es gab genug Revolutionen da unten. Da gibt es viele Stoffe. Ich verrate jetzt nicht, an welchem ich da mich abarbeiten will, weil ich bin jetzt auch nicht einer der vielen Schauspieler, die Drehbücher schreiben. Das kann ich nicht, aber ich versuche mit meiner Frau eine Idee zu entwickeln.
Mhm.
Wann das dann soweit ist, weiß ich nicht. Aber ich fände das gut, einen guten schwäbischen Kinofilm zu etablieren, wo es eben nicht so ist, das ist halt lustig da unten und so.
Vielleicht würde es schon helfen, wenn, und jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, weil es hier um Geld geht, und zwar um viel Geld, und zwar um sehr viel Geld. Es würde vielleicht dem Image der Schwaben schon helfen, wenn eine gewisse Hörfunkwerbung, die auch nicht selten bei Radio 1 läuft, deswegen ganz vorsichtig, wenn da vielleicht der ein oder andere Besitzer eines Frühstücksflockenkonzerns wenn er das einfach lassen würde, wenn er das nicht machen würde. Vielleicht meinst du nicht, das würde schon helfen? Du hörst das ja mit anderen Ohren.
Ich höre das mit anderen Ohren. Ich höre, dass der so gekünstelt auf Hochdeutsch macht.
Was?
Ja,
Nein, dann machen wir was anderes.
Ich kann es ja jetzt schlecht nachmachen, weil das wäre Schleichwerbung. Aber mich interessiert das nicht. Das ist irgendwie, keine Ahnung.
Ja, du hast eine andere Schmerzgrenze.
Nee, ich habe eine andere Schmerzgrenze, aber es klingt auf jeden Fall nicht sexy. Aber das liegt jetzt nicht, das liegt auch an dem Produkt, für das es geworben wird. Das ist natürlich auch so ein Klischee.
Nein.
Ja, doch, das ist doch das Klischee.
Nein.
Dass die Alt-68, die Schwaben sind ja eigentlich ursprünglich die Hausbesetzer gewesen, überall in Hamburg und Berlin und sonst irgendwo. Und jetzt wird halt gesagt, sind sie Hausbesitzer. Und dieser Wechsel zu der Jack Wolfskin-tragenden Ökoszene wird ja dann so als Klischee verkauft. Ja, ist ja so. Ja. Und die machen dann halt dieses Produkt dann auch.
Du bist politisch, das kommt immer wieder raus. Und da kommt auch gleich wieder die zweite Brücke zu einer anderen Frau, die in deiner Vergangenheit liegt. Deswegen kann man es sagen. Es soll auch nicht so als Name-Dropping rüberkommen. Aber du warst, als du an die Ernst Busch gekommen bist, hattest du einen Tanzworkshop. Und da haben zwei Herzen lauter geklopft als der Rest, nämlich deins und das von Nina Hoss.
Genau.
Ihr wart 7 Jahre lang zusammen.
Ja.
Und Nina Hoss, Apostroph Vater, Willi, den hast du auch noch kennengelernt. Mhm. Einer der Mitbegründer der Grünen damals, der ja politisch eben sehr, sehr aktiv war. Da hast du dich mal eingeklinkt oder er hat dich, keine Ahnung, vielleicht sensibilisiert oder unterstützt oder ihr habt zusammen Sachen gemacht. Auch eine Reportage in Amazonien.
Ja, wobei, die haben wir eigentlich in dem Sinne nicht gemacht, sondern Ninas Vater, also Willi Hoss, hatte, seitdem er pensioniert war, sozusagen bei Daimler-Benz, wo er lange war als Schweißer, und auch nicht mehr im Bundestag war, hat er dann dort Indianer unterstützt. Das heißt, da gibt es die FUNAI, die brasilianische Indianerschutzbehörde. Und es ist eine lange Geschichte. Ursprünglich ging es darum, dass sie die Brandrodung praktisch verhindern wollten oder dass weniger Brandrodung stattfindet, und haben dann festgestellt, dass Menschen, die das machen, in der Regel eben so prekär leben und kein richtig sauberes Trinkwasser haben. Und er hat dann eine Initiative gemacht, dass dort selber Brunnen gebohrt werden und die Leute sich aber selber drum kümmern. Mhm. Also die nicht irgendwie, dass jemand da vorbeikommt und so weiter und so fort. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, nach Brasilien zu kommen, damals mit Nina und dem Willi und der Mutter von Nina. Und wir sind da in Indianerschutz, also in Reservate gekommen, auch zu Trails, also wie sagt man da, mit zu Stämmen, wo normalerweise nicht so viele Leute hinkommen. Und Willi war da bekannt und auch sehr verehrt. Und das war für mich ein großartiges Erlebnis. Und da war ein SWR-Team dabei, die das gefilmt haben. Und ich habe ihm dann so ein bisschen mit unterstützt, so, wenn es um Sammeln ging, um Geld für Bohrungen und für diese Brunnen zu kriegen. Und mich hat das wahnsinnig beeindruckt, weil ich einfach gesehen habe, dass, also für mich war das ein tolles Erlebnis zu sehen, dass solche Zivilisationen, also diese fernab der Zivilisation, die gelebt haben, aber trotzdem wussten, was in der Zivilisation abgeht. Und eigentlich diese Reise von so einer ehemaligen Holzwirtschaftsstadt, die schon ganz kaputt war, weil außenrum alles abgeholzt war, zu den Indianern, zu diesen Stämmen und dort ein wirklich intaktes soziales, einen intakten sozialen Organismus zu sehen, also bei den Indianern, und die dann auch so soziale Regelungen hatten, wenn es Stress zwischen Vater und Sohn gibt, dann gehen die einfach eine Woche in den Wald und also so Rituale, die sich selbst reguliert haben, und dann fuhr man von da aus wieder zurück und kam, je mehr man in der Zivilisation kam, desto mehr an Krankheit, Drogen, Verwüstung und so. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und von dem habe ich, der ist mir schon sehr, der hat mich sehr beeindruckt. Der ist ja auch bei den Grünen dann irgendwann ausgestiegen, also aus Protest gegen die NATO-Angriffe in Jugoslawien. Und der hat mir halt immer gesagt, Hans, wenn du was verändern willst, musst du gut in deinem Job werden. Wenn ich nicht so ein guter Schweißer gewesen wäre bei Daimler-Benz, dann hätte ich, der hat damals auch so eine unabhängige Gewerkschaft gegründet, hätte mir keiner geglaubt. Und das ist etwas, was ich mir sehr zu Herzen genommen habe, dass die Wirkung über das, was ich tue, erst das sein kann, was ich dann als Grundlage nehme.
Du hast es richtig gemacht. Weißt du noch, wodurch du sein Herz gewonnen hast? Durch den Hängeboden.
Ja, genau. Also, was du alles weißt.
Du hast offenbar tatsächlich auch zimmermännisches Talent.
Ja, da haben wir dann zusammen, damals das war auch sehr lustig, weil den Hängebrunnen habe ich allein gebaut, aber wir haben dann die IKEA-Küche zusammen in die Wohnung eingebaut. Und das
so war Schweiß zusammen, für immer wahrscheinlich.
Ja, genau. Das war auch so ein kleiner Konkurrenzkampf. Wer kriegt die Schublade schneller rein?
Rein geht sie immer, aber geht sie dann auch auf. So, und da wir eben von deiner Frau gesprochen haben, es passt ja auch, Nana, neu, ihr fahrt ihr zusammen in Urlaub für 10 Tage auf eine kanarische Insel. Wir sagen nicht, wo es hingeht, aber es wird warm sein. Le Midi heißt der Song. Ich weiß gar nicht, wer den gemacht hat.
Der Song hat mein Bruder mein Bruder Jörg Martin Wagner ist Musiker, und der hat den zusammen mit Henning Grabow gemacht, und die haben den gemacht für Special für den Film Stiller Sommer. Mhm. Von den meine Frau Nana Neu gemacht hat, wo ich mitspiele, und den man auch als DVD kaufen kann, im Übrigen, wo dann die Musik auch drauf ist, weil die gibt es nämlich nicht extra, das ist ganz exklusiv, dass es hier läuft. Gibt es nur bei Radio 1.
Oh, jetzt ist aber gut.
Nein, aber und dieser Song, den haben wir halt wochenlang gehört und haben ihn immer mit. Es war ein Ohrwurm, oder nicht? Ich finde den super Sommerhit 2000, wann war das, 13, der Film lief 14, aber genau, da bin ich sehr stolz, weil ich zwei sehr begabte Brüder habe, einer ist eben Musiker und der hat den Song gemacht.
Okay, vielen Dank für die vergangenen 2 Stunden.
Vielen Dank,
Hans.
Auch. Danke, und, Bettina, dass ich hier sein durfte.
Schrecklich sowas sagen.
Zweiten Namen hast du
oder?
Nicht, ne?
Bärbel. Aber Bettina, der ist nicht mit, ja, aber der ist nur RBB eigentlich.
Ah, Rust. Bettina Bärbel.
Ja, aber ohne Bindestrich. Also der ist nicht zwangsläufig. Und ich vergesse den auch immer. Und wenn ich mich dann irgendwo mit einem Personalausweis mal angemeldet habe und dann den Zweitnamen nicht eingebe und ständig immer tippe und immer heißt es falsche Eingabe.
Ja, eben, genau, das kenne ich. Ja.
Ich wollte mich gerade verabschieden von unseren geneigten Hörern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Sonntag. Jetzt viel Spaß mit Sanft und Sorgfältig. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.